Es ist nicht einfach mal irgendein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann, wenn man Lust drauf hat, sondern es geht einfach nicht, dass klassismusbetroffene Schülerinnen so massiv ausgegrenzt werden und bei gleicher Leistung eben keinen Bildungszugang erhalten.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnung in der Teeküche. Heute in der digitalen Teeküche, wie so oft, mit einer Schalte nach Berlin. Richtig?
Ja, genau.
Okay, super. Und wie immer würde ich dich bitten, dich vielleicht einmal selber vorzustellen, damit wir auch wissen, wer heute hier zu Gast ist.
Ja, gern. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin Frances Seeg, gerne kein Pronomen. Und ich arbeite zum einen als Professorin für Theorien und Methoden sozialer Arbeit und damit Schwerpunkt auf Demokratie- und Menschenrechtsbildung. Und ich bin auch selbst seit über 10 Jahren in der Antidiskriminierungspädagogik und politischen Bildungsarbeit tätig und genau, lebe in Berlin und Nürnberg. Also ich lehre an der TH Nürnberg und arbeite schwerpunktmäßig zu den Themen Klassismuskritik, aber auch Antidiskriminierung und geschlechtliche Vielfalt.
Das ist ja ein ganz schönes Paket. Und ich habe hier gleichzeitig auch noch eins deiner Bücher liegen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, also dein Name ist immer schon mal wieder gefallen, so in unserer Auseinandersetzung mit dem, in der Antidiskriminierungsarbeit schon seit vielen, vielen Jahren jetzt mittlerweile. Es klingt immer, ich bin selber manchmal überrascht, wie lange wir jetzt mittlerweile auch schon diese Arbeit machen. Und ich glaube, ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass vor 2 Jahren, ich meine, es war vor 2 Jahren, das Lehramtsfestival in Berlin war. Da war noch Corona. Und du hast da auch einen Vortrag gehalten. Und das war eigentlich schon der Punkt, an dem ich dachte, das wäre total cool, wenn wir auch mal miteinander über Schule ins Gespräch kommen würden. Und ich freue mich total, dass das jetzt heute, auch wenn ein bisschen Zeit dazwischen liegt, geklappt hat. Denn ich folge dir lange und habe natürlich auch gelesen und bin immer wieder begeistert von dir und deiner Arbeit. Und wie alle anderen Gästinnen würde ich dich auch fragen, ob du Lust hättest, auch auf das Thema Schule zu sprechen zu kommen und das Bildungssystem, in dem du eine Anekdote teilst, die sich irgendwie damit beschäftigt oder die irgendwie eine Verbindung schafft zwischen deiner Arbeit, von der du jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt hast, und der Arbeit, die wir so machen. Also was kommt dir in den Sinn, wenn du an Schule denkst?
Ja, danke. Erstmal für die spannende Frage. Also ja, ich gebe auch viele Fortbildungen an Schulen, bin immer wieder in Kontakt mit LehrerInnen, auch mit SchülerInnen und muss natürlich auch immer an meine eigene Schulzeit zurückdenken. Und gerade jetzt auch, weil ich selbst aus einer armutsbetroffenen Familie komme, im Sozialhilfebezug aufgewachsen bin und in der Grundschulzeit auch noch in der Schule war mit ganz vielen Menschen, die auch von Klassismus betroffen waren, eben viele auch von Rassismus. Und wenn ich jetzt schaue, als Professorin, mit wem ich da lehre, wie da das Kollegium so durchschnittlicherweise zusammengesetzt ist, dann konnte ich in meiner eigenen Bildungsbiografie eben nachvollziehen, wie es dann immer homogener wird und immer weniger Menschen in den Räumen sind und waren, die Klassismus erfahren. Und es ist leider, Schule ist leider ein Raum, der sehr geprägt ist von klassistischen Strukturen, also unglaublich, wo Klassismus einfach unglaublich dominant ist. Es fällt mir auch immer auf, ich kriege sehr viel weniger Fortbildungsanfragen von Schulen wie von Trägern der sozialen Arbeit. Also in der sozialen Arbeit gibt es wirklich eine ganz große Achtsamkeit dem Thema gegenüber, aber im Kontext Schule das ist wirklich noch ein Thema. Also ich habe vor ein paar Wochen eine Fortbildung gegeben an der Schule in Hamburg und viele kannten den Begriff auch noch gar nicht. Und er ist, also der Begriff Klassismus, das Konzept ist auch für viele LehrerInnen wirklich noch ganz neu, obwohl es sehr prägend ist. Und mich hat auch bei einem Workshop eine Lehrerin angesprochen, die selbst aus der Arbeiterinnenklasse kommt und jetzt am Gymnasium unterrichtet, die wirklich Angst hat, sich da überhaupt zu outen. Also die wirklich Panik hat, über ihren Hintergrund zu sprechen, weil es dann auch noch für Menschen, die als LehrerInnen arbeiten, dann immer noch kein sicherer Ort ist. Das fand ich traurig. Und da sprechen mich immer wieder LehrerInnen an, die selbst aus der Arbeiterinnenklasse kommen. Und da habe ich in der letzten Zeit drüber nachgedacht, dass es da auch eigentlich eine Vernetzung bräuchte, wo sich Leute stärken können, die versuchen, Schule klassismuskritisch aufzubauen und auch noch einen Hintergrund mitbringen, zum Beispiel aus der Arbeiterinnenklasse zu kommen. Es waren jetzt mehrere Anekdoten, nicht nur eine.
Aber da steckt ja schon super viel drin. Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, dass das selbst bei Workshops in Schulen, wenn sie denn stattfinden, immer mal wieder passiert, dass du merkst, okay, dieses Konzept ist, also Klassismus als ein Konzept oder ein Begriff, ist vielen noch gar nicht so bewusst oder noch gar nicht so klar. Würde ich vielleicht an der Stelle, auch wenn wir schon einige Folgen auch zu dem Thema gemacht haben, vielleicht die Chance nutzen und nach einer Definition fragen. Also nach, ich weiß, Definitionen sind schwierig und es gibt immer nicht nur eine, aber vielleicht macht es dann am Anfang dieser Folge tatsächlich erstmal Sinn zu erklären, worüber wir sprechen, wenn wir den Begriff Klassismus benutzen oder zumindest einen Rahmen zu stecken.
Ja, gern. Also Klassismus beschreibt eine Diskriminierungsform, also ähnlich wie Rassismus oder Sexismus. Bei Klassismus geht es aber um die Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft oder sozialem Status. Oder man kann natürlich auch von Klassenherkunft und Klassenposition sprechen. Und Klassismus trifft ganz unterschiedliche Menschen. Wer ist von Klassismus betroffen? Also Klassismus trifft zum Beispiel erwerbslose Menschen, insbesondere langzeiterwerbslose Menschen und auch generell armutsbetroffene Menschen, BettlerInnen und im Kontext Schule, aber auch insbesondere Nicht-AkademikerInnen und Kinder und Jugendliche eben aus nicht-akademischen Familien und aus armutsbetroffenen Familien und auch Jugendliche, die in Pflegefamilien leben, in der Jugendhilfe.
Wie würdest du Folgen beschreiben? Also eins deiner Bücher heißt ja auch Zugang verwehrt. Also wir können über Zugänge sprechen. Alle Ungleichheitsverhältnisse und alle Diskriminierungsformen haben ja nicht nur eine Folge. Was würdest du sagen, ist beim Thema Klassismus vielleicht das, was am meisten heraussticht oder wo du sagen würdest, das ist das, was am deutlichsten spürbar?
Ja, also Klassismus trifft wirklich alle gesellschaftlichen Bereiche und Betroffene sind auch auf ganz vielen Ebenen ausgeschlossen und ihnen wird der Zugang verwehrt. Aber das Bildungssystem ist schon ein System, wo sehr früh ausgesiebt wird. Also Schülerinnen aus armutsbetroffenen Familien, aus nicht-akademischen Familien wird eben auch das Recht auf Bildung verweigert. Also es gibt ja Forschung, die aktuelle IGLU-Studie zeigt ja auch, dass klassismusbetroffene Schülerinnen eben aktiv ausgeschlossen werden, dass ihnen bei gleicher Leistung der Zugang zum Gymnasium oder zum Studium langfristig auch verwehrt wird. Aber Klassismus zeigt sich auch im Gesundheitssystem oder auf dem Wohnungsmarkt oder auch, wenn es um Fragen von politischer Teilhabe geht, gesellschaftlicher Teilhabe, also ganz in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und Klassismus wirkt eben auch auf unterschiedlichen Ebenen, also auf einer individuellen Ebene, also bei individuellen Vorurteilen. Aber es gibt auch den strukturellen Klassismus und auch den verinnerlichten Klassismus, den man auch im Kontext Schule auch oft beobachten kann oder generell im Bildungssystem, wenn SchülerInnen oder auch Studierende klassistische Stereotype auch in ihr Selbstbild übernehmen.
Also auf allen Ebenen, und das hat Klassismus ja mit anderen Diskriminierungsformen gemein, dass es eben oft, wenn wir darüber sprechen, das Gefühl gibt, okay, Diskriminierung findet interpersonell statt, also zwischen zwei Personen. Das ist sowas wie eine Beleidigung, aber das ist es eben nicht nur. Ne? Also strukturelle Diskriminierung, institutionelle Diskriminierung, internalisierte Diskriminierung gegen sich selbst, die ja auch was mit dem eigenen Habitus macht und dem eigenen Blick auf die Welt und dem sich bewegen in der Welt und dann natürlich auch in den Verschränkungen, das hast du ja auch gerade schon genannt, gegebenenfalls mit anderen Diskriminierungsformen. Und tatsächlich kann ich, glaube ich, aus meiner Erfahrung heraus auch sagen, die meisten Zuhörenden wissen das, weil wir das auch immer wieder genannt haben oder versuchen transparent zu machen, dass ich ja an einem Gymnasium arbeite und das Thema Klassismus immer wieder indirekt eine Rolle spielt. Aber als Konzept, und da würde ich dir total zustimmen, oder als Begriff sehr selten der Begriff Klassismus fällt. Also so das Bewusstsein darüber, dass das, was mit dieser Diskriminierungsform zu tun hat, das ist, glaube ich, seltenst präsent, so um das mal vorsichtig auszudrücken. In Zeiten von Corona ist es mit Sicherheit ein bisschen mehr an die Oberfläche gerückt, weil wir dann plötzlich über die Situation der SchülerInnen zu Hause gesprochen haben, weil es sichtbarer wurde, als es vorher vielleicht vor allen Dingen an Gymnasien sichtbar war. Hast du auch das Gefühl, dass das der Debatte vielleicht oder dem Bewusstsein einen Schub gegeben hat in den letzten Jahren?
Ja, also, aber ich finde, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Klasse und Klassismus oder dem Thema soziale Ungleichheit versus Klassismus, weil bei Klassismus geht es dann auch wirklich darum, dass man das klassistische Verhalten und klassistische Strukturen in den Blick nimmt. Das erlebe ich nämlich sehr oft bei Fortbildungen mit LehrerInnen, dass die sehr gerne darüber reden möchten, über ihre SchülerInnen und am liebsten über die SchülerInnen aus armutsbetroffenen Familien. Und dann auch recht viel mit Stereotypen um sich geworfen wird. Also dass es eher um eine Beschreibung von Ungleichheit geht. Aber die Bereitschaft, sich mit eigenen klassistischen Gedanken und eigenen klassistischen Vorurteilen und vor allem dem eigenen klassistischen Handeln auseinanderzusetzen, die ist dann manchmal nicht so ausgeprägt. Und darum geht es bei Klassismuskritik. Also da geht es, da nimmt man sozusagen eher die diskriminierend Handelnden in den Blick und die diskriminierenden Strukturen. Und natürlich wurde aber jetzt in der Pandemie die Ungleichheit sichtbarer unter SchülerInnen aus Armutsbetroffenen versus privilegierteren Hintergründen, was ich auch total wichtig finde und was natürlich auch miteinander zusammenhängt.
Du sprichst ja in Bezug auf Bildung in deinem Buch oder das Kapitel deines Buches heißt Schwellen. Also du setzt den Begriff der Schwellen davor und in dem Fall nicht den Begriff der, also oder noch nicht vielleicht den Begriff der Zugänge. Kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern, warum der Begriff der Schwelle in Bezug auf Verbindung zwischen ja, Klasse und dem Klassismus im Bildungssystem?
Ja, weil das so speziell ist, dass es so viele Schwellen gibt, die es zu überwinden gibt. Also es wird einfach sehr früh sortiert und wir wissen, dass sehr viele SchülerInnen aus der Arbeiterinnenklasse und aus armutsbetroffenen Familien, dass die eben sehr früh aussortiert werden. Also meistens nach der Grundschule bereits gesagt wird, sie seien nicht gut genug fürs Gymnasium oder nicht gut genug, um Abitur zu machen. Und das eben bei gleicher Leistung. Also das zeigen ja Studien wie die IGLU-Studie, dass Schülerinnen bei gleicher Leistung benachteiligt werden aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Und dann gibt es ja noch weitere Schwellen im Bildungssystem, die immer, die einfach schwierig sind für klassismusbetroffene SchülerInnen und Studierende, die zu überschreiten und wo es auch TorwächterInnen gibt, die entscheiden, wer darf durch oder wer darf über die Schwelle. Wer darf nicht über die Schwelle? Und das sind dann ja auch zum Beispiel LehrerInnen oder HochschullehrerInnen, auch KindheitspädagogInnen, die da schon einen großen Einfluss haben und über eine Schwelle drüber helfen können oder eben ja auch verhindern können, dass Menschen diese Schwellen überschreiten. Und dann wissen wir, dass auch noch im Studium sehr Arbeiterkinder zum Beispiel sehr oft das Studium abbrechen oder nach dem Bachelorstudium dann kein Masterstudium mehr dranhängen, was auch später ja Konsequenzen hat fürs Einkommen oder für Möglichkeiten später im Leben.
Also ich kann schlecht von anderen Schulsystemen sprechen. Also ich habe immer so eine Vorstellung, aber ich glaube, es ist manchmal ja besser, wenn man ein tatsächliches Erfahrungswissen hat. Weil aus meinem beruflichen Alltag weiß ich ja zumindest an meiner Schule auch sehr genau, was als bildungsrelevant angesehen wird, welche Form von Wissen, welche Form von Kompetenz. Und dass das oft sehr weiß geprägt ist, das ist vielleicht das eine, ne, und eurozentristisch und die Art und Weise, was wir für einen Bildungskanon haben, auch sexistisch, ne, und klassistisch, dann natürlich auch in der Verbindung. Und wenn ich jetzt so an meine SchülerInnen denke, dann glaube ich, merke ich sehr oft als Beispiel, dass es ein unfassbar großes Wissen gibt oder eine unfassbar große Kompetenz in unterschiedlichsten Bereichen, die aber im Bildungssystem, so wie es heute ist, keine Anerkennung bekommen oder bei denen man immer wieder denkt, eigentlich müsste es doch für diese, ich nenne es jetzt mal Skills, man kann es Kompetenzen nennen, man kann es ausdifferenzieren, aber für viele, viele Dinge auch Räume geben. Und die haben wir ganz oft nicht. Also wir befinden uns immer noch am Punkt, wo ganz klar definiert ist, was in einen Kanon gehört, wo ganz klar definiert ist, was so ein bildungsbürgerlich geprägtes Abitur beispielsweise ausmacht. Und da haben wir ja auch schon dann den Aspekt der Diskriminierung mit drin. Was würdest du sagen, ohne dich nach Lösungen fragen zu wollen, weil du, das ist nicht deine Aufgabe und es kann auch nicht unsere Aufgabe jetzt in einem so einem Gespräch sein, aber wenn du daran denkst, was ist das, wo du sagen würdest, das sind vielleicht Stellschrauben, an die das Bildungssystem ran müsste, wenn es denn eben weniger klassistisch sein wollen würde? Oder, um das vielleicht positiv zu formulieren, gerechter sein wollen würde.
Ja, danke. Ich wollte erstmal nochmal verstärken, was du gesagt hast. Ich finde, dieser übergreifende Punkt, wer definiert überhaupt, was Bildung ist, was Kultur ist, wer entscheidet, wer gebildet ist und wer ungebildet ist und was hat das eigentlich mit der Klassengesellschaft zu tun, das finde ich super wichtig und das ist auch ein Punkt im Bildungssystem, wo wir übergreifend dann nochmal diskutieren sollten, ja, wie man eigentlich geprägt wurde, was man unter Bildung versteht. Und das ist einfach eng verbunden mit klassistischen Strukturen, was in den Kanon kommt und was nicht. Also es ist ja auch umkämpft, also es verändert sich ja auch ein Stück weit, aber eben nicht genug. Und ich finde, für die einzelnen AkteurInnen im Bildungssystem, das ist total wichtig, da eine kritische Haltung zu entwickeln und auch zu realisieren und was für machtvollen Strukturen man da agiert. Und ja, was sollte sich im Bildungssystem ändern? Natürlich wird viel zu früh ausgesiebt. Also ich würde ja eine Schule für alle bevorzugen. Oder auch und auch generell demokratischere Bildungsstrukturen, alles mehr in Richtung Demokratiebildung auch zu entwickeln. Und was sozusagen einzelne Akteurinnen und LehrerInnen machen können, es gibt natürlich auch Fragen von Sprache, also welche Sprache ist erlaubt, welche Sprache ist nicht erlaubt. Das ist ja auch oft bei Arbeiterkindern in der Bildungsbiografie ein großes Thema. Ich kenne zum Beispiel einen Freund von mir, der hat sich so eine richtige Fremdwörterliste angelegt im Laufe des Studiums und in jedem Text, den er schreibt, hat er dann immer im Nachhinein nochmal 20 Fachbegriffe reingetan, nur um als gebildet genug zu wirken. Und ja, ich habe auch schon oft klassistische Diskriminierung erlebt, in dem Sinne, dass meine Sprache ja so einfach sei. Da könnten ja auch einfache Gedanken dahinter stehen. Und gerade Dialekte, also welche ist es zum Beispiel auch okay, im Dialekt zu sprechen oder welche Art des Sprechens wird erwartet im Klassenraum? Und ja, was, wie könnte da mehr Vielfalt reinkommen und generell natürlich auch Raum zu schaffen für die persönlichen Erfahrungen von SchülerInnen, für Erfahrungsexpertise, finde ich auch sehr relevant und auch ja, die ganze Auswahl an Bildungsmaterialien und auch Methoden, da kann man natürlich auch ganz viel verändern und ich denke, wir brauchen immer große politische Veränderungen, also wir sollten uns einsetzen, für zum Beispiel eine Schule für alle oder für demokratischere Schulkonzepte, aber man kann auch schon im eigenen Unterricht oder in der eigenen Haltung, in der Arbeit mit den SchülerInnen oder auch Studierenden ja auch schon ganz viel machen.
Ich kann mir auch gut vorstellen, weil du ja eben auch von den LehrerInnen gesprochen hast, dass sich das, so wie es momentan ist, ja auch auf dem Bildungsweg immer mehr festigt, dass man bestimmte Rolle einnimmt oder dass man versucht, ne, wie wenn du jetzt von deinem Bekannten sprichst, dass man immer weiter versucht, die Herkunft, die soziale Herkunft dann nicht transparent zu machen und vielleicht eine, gerade für SchülerInnen auch eine Chance darin liegen könnte, transparenter zu machen und Räume in Schule dafür zu schaffen, zu sagen, auch ich war mal an einem Punkt, wo ich nicht wusste, was ein Synonym für XY ist, wenn wir über Sprache als Beispiel sprechen. Und gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass man natürlich einem gewissen Bild, was vielleicht an vielen Schulen noch vorherrscht, dann entgegenwirken muss. Das heißt, das Bewusstsein darüber oder den Umgang damit müsste man ja vielleicht auch schon früher lernen. Also beispielsweise in der Lehramtsausbildung sagen, okay, wir müssen anders mit diesem Thema umgehen, wenn wir tatsächlich für unsere SchülerInnen einen angemessenen Umgang finden wollen oder sie bestärken wollen. Ich sehe Schule nicht immer als den perfekten Ort für Empowerment. Ich glaube, ganz oft ist es auch ein Missverständnis zu sagen, dass man in den Machtverhältnissen von Schule, die ja nun mal existieren, so wie das System gerade ist, all das aufbrechen kann. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, okay, wie wäre es denn, wenn wir versuchen würden, dem ein wenig entgegenzuwirken, indem wir beispielsweise Diskriminierungskritik allgemein, aber auch Klassismuskritik mit in die Ausbildung von Lehrkräften nehmen würden. Machst du das in deiner Arbeit oder wie wenn ja, wie könnte das aussehen?
Ja, ich fänd das einen unglaublich wichtigen Punkt, dass es wirklich fest verankert wird im Lehramtsstudium und wirklich als wichtiger Bestandteil und nicht als Zusatzthema, weil ich immer merke im Austausch mit LehrerInnen, so in Fortbildungen, die ich für LehrerInnen gebe, dass die das ganze Thema Antidiskriminierung, Diversität teilweise so als Zusatzthema verstehen auch und dann so ein bisschen die Stimmung rüberkommt und jetzt müssen wir uns noch mit einer anderen Diskriminierungskategorie auseinandersetzen. Das sei irgendwie anstrengend und jetzt kommt noch was und so eine recht große Überforderung mit diesen Themen. Und das finde ich spannend, weil da sehe ich auch einen Unterschied zum Studium der sozialen Arbeit, wo Selbstreflexivität, die Reflexion der eigenen Haltung, der eigenen Positionierung wirklich als ganz zentral gesehen wird im Studium. Und ich finde, da könnte das Lehramtsstudium einiges draus mitnehmen. So die ganze Frage von Antidiskriminierung als professionelle Haltung oder Diversitätskritik so als Teil von Professionalität mehr zu verstehen als wirklich wichtigen Bestandteil der Arbeit und nicht so als Zusatzthema, mit dem man sich auch mal beschäftigen kann. Also das wirklich so ganz als ganz zentrales Modul ins Studium zu integrieren. Aber da braucht man natürlich Menschen im Universitätssystem, die das wichtig finden. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil Arbeiterkinder ja auch oder auch Leute, die zu solchen Themen arbeiten, auch aus diesen Strukturen schon oft rausgedrängt wurden. Das heißt, man hat vielleicht gar nicht genug Menschen, die das wirklich integral dort verankern wollen. Was für mich wirklich eine der größten Baustellen ist, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst mit so Gesprächen im Lehrerinnenzimmer. Also ich habe sehr viele Fortbildungen schon an Schulen gegeben, wo einfach sehr viele klassistische Kommentare fallen von Seiten der Lehrkräften. Also früher einfach abwertende Kommentare über sogenannte Hartz-IV-Familien und SchülerInnen aus Hartz-IV-Familien, wo einfach sehr viele Klischees und Stereotype wiederholt wurden, die alle so in die Richtung gehen, ja, die Eltern seien irgendwie dumm und würden sich nicht gut um ihre Kinder kümmern und aus den Kindern wird ja eh nichts und auf eine sehr abwertende Art und Weise. Und man weiß ja aus der IGLU-Studie, dass LehrerInnen ganz massiv klassistisch SchülerInnen benachteiligen aus Arbeiterfamilien und armutsbetroffenen Familien. Und genau, wie kann man da entgegenwirken und auch diese wirklich sehr starke Diskriminierung, wie kann man da auch zeigen, ist es nicht einfach mal irgendein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann, wenn man Lust drauf hat, sondern es geht einfach nicht, dass klassismusbetroffene Schülerinnen so massiv ausgegrenzt werden und bei gleicher Leistung eben keinen Bildungszugang erhalten. Aber ich glaube, da bräuchten wir wirklich verpflichtende, also eigentlich müsste im Lehramtsstudium das ganze Thema Klassismuskritik ganz zentral verankert werden und eben nicht so als Zusatzthema verstanden werden, sondern als wichtiger Bestandteil des Studiums. Aber das ist dahin, das ist noch ein bisschen ein längerer Weg. Ja,
also ich stimme dir voll zu. Ich denke natürlich, also jetzt gerade, wenn wir darüber sprechen, dann denke ich sehr viel an Intersektionalität. Also das kann ich kaum ausschalten, dass es natürlich auf vielen Ebenen weiterhin, vor allen Dingen im Lehrerinnenzimmer, egal wie sensibel und egal als wie bewusst LehrerInnen sich wahrnehmen, fehlt, glaube ich, an vielen Stellen trotzdem immer wieder dieser Switch zwischen, ich habe mich damit mal auseinandergesetzt, also genau das, was du sagst, ich kann das auf einer theoretischen Ebene, kann ich das auch bei einem Fallbeispiel, das ich, oder einer Kurzgeschichte, die ich lese, kann ich das erkennen und besprechen. Und dann geht man zurück in die echte Teeküche, man sitzt da und denkt sich, ja, aber genau das ist dieser Moment. Also wenn du jetzt aus der Klasse kommst und sagst, XY hat schon wieder und dann ist das und das passiert, dann fallen eben all diese Sätze, die man an anderer Stelle in einer AG oder in einem Workshop oder an einem Fachtag besprochen hat. Und das ist natürlich auch so ein Kernelement der Arbeit, die ich mache. Die Gedanken dazu sind immer wieder, okay, wie übersetzt man das in die Praxis? Das hat nun mal viel mit der individuellen Ebene einer jeden Person zu tun, egal wie viel man irgendwie als Institution versucht, dem entgegenzuwirken. Wie bekommt man das hin? Und vielleicht, da bin ich dann bei dir, ist es ein so langer Weg, der ganz woanders ansetzen muss, nämlich schon viel, viel, viel früher und vielleicht auch in der Sensibilisierung der Kinder jetzt. Also nicht nur in der Sensibilisierung der LehramtsanwärterInnen, sondern auch schon in den Lehrplänen selber in der Schule. Also selbst da damit umzugehen und diese Dinge schon ganz, ganz früh, also den Dingen, die es ja nun mal gesellschaftlich gibt, auch schon entgegenzuwirken, inhaltlich bei den SchülerInnen selber. Und das ist irgendwie ein bisschen frustrierend zu sagen, dann verändert es sich nach und nach. Aber das ist vielen Punkten immer wieder so mein Gedanke, dass ich auch merke, ja, wir können noch so viele Bücher lesen, wir können uns noch so viel über bestimmte Themen oder über diese Themen unterhalten, wenn der Übertrag in jedem Moment, in jeder Sekunde in Schule dann doch nicht funktioniert, dann oder nur in Teilen funktioniert, dann haben wir auch noch gleichzeitig sehr, sehr viel zu tun und wirken dem Ganzen nicht unbedingt entgegen. Also das kann ich total bestätigen. Das ist jetzt gar keine Frage, sondern das ist sowas, was, worüber ich mir super viele Gedanken mache und auch immer wieder merke, dass ich da auch an meine Grenzen komme und dass auch Leute, die sich, also auch, dass es natürlich in mir selber auch ist, ne? Also ich will mich da gar nicht rausnehmen, aber dass je bewusster oder je intensiver man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass man auch immer mehr an Kapazitätsgrenzen stößt. Ne? Also ich kann auch nicht in jedem Gespräch in der Teeküche alles entschlüsseln, was da gerade passiert, und gleichzeitig fühlt man sich dann in so einer Dauerverantwortung. Und das muss natürlich auch politisch, institutionell, strukturell, wo auch immer, aufgefangen werden und kann wiederum nicht an Einzelpersonen liegen, die dann den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt sind, Gegenrede irgendwie zu liefern, ohne mich da jetzt in so eine Position des Jammerns bringen zu wollen. Aber ich glaube, das ist einfach ein Dilemma, in dem wir im Bildungssystem momentan auch stecken.
Ja, auf jeden Fall. Und so verdichteter die Arbeitsbedingungen sind oder umso stressiger, umso weniger Raum bleibt ja auch für diskriminierungskritische Auseinandersetzung.
Ja, ich würde mir da tatsächlich oft was Etabliertes wünschen, was tatsächlich in so einem Dauerdasein in Schule irgendwie präsent ist und nicht nur in Form von einem Workshop. Also ich glaube, Workshops sind gut und es ist wichtig, dass dann überhaupt was passiert. Aber das ist das, glaube ich, was man oft spürt, dass dann eine kurze Phase, der vielleicht auch so eine Hypersensibilisierung da ist und alle Thema kurzfristig auf dem Schirm haben oder dann auch darüber Gespräche stattfinden, was ja auch eine langfristige oder eine mittelfristige und langfristige Wirkung haben kann. Aber eigentlich brauchen wir eine Ummodellierung des ganzen Systems und vielleicht sogar eine Revolution. Also ich frage mich da auch tatsächlich oft, ob eine Reform da ausreicht, wenn wir über diese Themen sprechen. Also vielleicht ist es auch innerhalb dieser Strukturen nur sehr, sehr schwer machbar, dass wir dem tatsächlich was entgegensetzen können. Und trotzdem machen wir es ja. Also trotzdem machst du es ja auch mit deiner Arbeit und gehst an die Uni und gibst Workshops und immer in dem Wissen wahrscheinlich, dass es auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, solange die Systeme so sind, wie sie sind.
Ja, und gleichzeitig ist es ja bei LehrerInnen insbesondere so, dass sie ja so jeden Tag auch was bewirken können, weil das ist ja spannend, wenn man sich Biografien durchliest von KlassenübergängerInnen, also zum Beispiel von Arbeiterkindern, die als erste in ihren Familien studieren konnten. Da waren ja meistens LehrerInnen total ausschlaggebend, also einfach eine Lehrperson, die sich solidarisch gezeigt hat oder da Türen geöffnet hat, nicht mit einem stigmatisierenden Blick auf die Person geschaut hat. Also gerade deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit LehrerInnen, HochschullehrerInnen, ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, weil ihr ja alle total viel Macht habt oder ich ja auch in meiner Lehre. Also es ist ja eine sehr machtvolle Position, aber man kann auch jeden Tag was anders machen. Also, und man beeinflusst die Lebenswege von vielen Menschen und kann halt man trifft jedes Mal eine Entscheidung, wo zeigt man sich solidarisch oder wo handelt man vielleicht auch anders, wie das gesellschaftliche System das erstmal vorgibt. Daher kann man natürlich ganz viel über die große Revolution sprechen oder große politische Veränderungen, finde ich auch wichtig, aber es sollte auch nicht davon ablenken, was man halt jeden Tag auch schon anders machen kann.
Kannst du ein Beispiel geben aus deinem Alltag, wo du sagen würdest, das ist was ich konkret als Lehrende irgendwie vielleicht auch in den letzten Jahren bemerkt habe, wo ich sage, dem wirklich entgegen oder das versuche ich anders zu machen?
Ja, also ich zum Beispiel. Genau, ich versuche, wenn ich merke, Leute haben sehr stark verinnerlichten Klassismus, also werten zum Beispiel sehr stark ihre Art zu sprechen ab oder ihre Art mit Texten umzugehen, dass ich dann aber auch positiven Sachen daran sehe. Also zum Beispiel, wir haben ja oft so die Unterscheidung zwischen eloquent und leichter Sprache oder einfacher Sprache. Ich persönlich finde es aber total gut, wenn Leute klar und deutlich ihre Punkte rüberbringen können und nicht eben sehr ausschweifend, mit sehr vielen Worthülsen und sehr ausschweifend sprechen und schreiben. Und man kann ja durchaus, also es hat ja auch Vorteile, wenn man zum Beispiel zwischen unterschiedlichen sozialen Welten sich bewegen kann oder auch auf eine Art sprechen kann und schreiben kann, die mehr Menschen erreicht. Das heißt, ich hatte ein Beispiel, ich betreue auch regelmäßig Bachelor- und Masterarbeiten und ich beobachte dann oft, dass Studierende denken, es gibt so eine ganz klare Art, wissenschaftlich zu schreiben, eine sehr theoretische Weise, mit sehr vielen Fachbegriffen, sehr lange Schachtelsätze, was ja erstmal mit wissenschaftlichen Standards nichts zu tun hat. Also man kann in der Wissenschaft eigentlich, man kann auf ganz unterschiedliche Arten schreiben. Und es müssen keine langen Schachtelsätze sein. Man muss auch nicht viele unverständliche Fachbegriffe verwenden. Man kann sich auch deutlicher und klarer ausdrücken und da dann einfach zu zeigen, was so die Vielfalt sein kann und worum es eigentlich bei wissenschaftlichen Arbeiten geht, dass man zum Beispiel die Belege klar deutlich macht, klar erklärt, woher man, mit welchen Quellen man gearbeitet hat, aber man eben nicht auf die eine Art schreiben muss und dann auch zu ermöglichen, dass Leute auch mit Büchern arbeiten, mit Texten, wo sie vielleicht erstmal denken, ah, ist das denn jetzt wissenschaftlich genug? Auch gerade feministische, antirassistische Bücher, da sind manchmal, gibt es noch ein paar Fragezeichen, darf man jetzt dann auch mit solchen Büchern arbeiten und da einfach andere Sachen zu ermöglichen und auch andere Beispiele reinzubringen. Also da kann man schon, ich finde, man kann da schon viele Räume aufmachen, wo Leute dann auch wieder Lust haben, Texte zu schreiben und wissenschaftlich zu arbeiten, weil ja dann manchmal auch die Lust komplett verloren geht. Oder halt, wen lädt man als Gastrednerin ein? Man kann ja auch Leute einladen, die aus betroffenen Perspektive sprechen oder Erfahrungsexpertise mitbringen.
Ja, den Punkt finde ich super spannend.
Ja, und was ich auch immer wichtig finde und auch allen mitgeben würde, auch erstmal zu reflektieren, was ist eigentlich die eigene Klassenherkunft, wo kommt man selbst her, wie wurde man selbst geprägt, wo steht man jetzt in der Klassenstruktur, auch an alle Lehrenden. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich da auch mal den Raum zu nehmen, sich selbst zu reflektieren und zu verstehen, wo man selbst klassenmäßig geprägt wird und wie einen das auch prägt in der Arbeit, im Seminarraum oder im Klassenraum.
Ja, diesen Punkt kann ich auch aus einer persönlichen Perspektive total gut nachvollziehen. Und das hat auch bei mir total lange gebraucht. Also ich komme auch aus einer ArbeiterInnenfamilie und ich habe das auch sehr, sehr lange erspürt, dass ich damit nicht offen umgegangen bin. Also das, was du zu Beginn gesagt hast, das kann ich total gut nachvollziehen. Und mittlerweile kann ich aber daraus schöpfen, also in Bezug auf die Arbeit, die ich heute mache, auch im Bereich Antidiskriminierung und all dem, ja, ich weiß nicht, ob ich es Verständnis nennen würde, aber den Zugang zu diesen Themen, den habe ich mit Sicherheit auch durch die Reflexion der eigenen Biografie erleichtert bekommen oder habe einfach einen Zugang dazu gehabt, den vielleicht andere nicht haben. Und dann immer wieder begegne ich dann auch diesem Paradox, und das kennst du mit Sicherheit auch, gerade im Bildungssystem meiner Meinung nach sehr präsent ist, dass ja auf der einen Seite dieser Bildungskanon, von dem wir eben schon gesprochen haben, oder dieses Verständnis von Bildung vorherrscht, das so prägend ist, dass es sogar in sowas wie Bachelorarbeiten reinwirkt, ohne dass man darüber nachdenkt, ob das überhaupt Sinn macht. Also das kenne ich beispielsweise auch von Facharbeiten von SchülerInnen. Das ist ja so die erste, ich weiß nicht, ob das alle Zuhörenden kennen, aber das ist so die erste kleine wissenschaftliche Arbeit, die in der Oberstufe geschrieben wird. Und die ist oft so geprägt von einer kaum verständlichen Sprache, nur um eine bestimmte Sprache zu erreichen, dass die Wirkmacht des Ganzen so groß ist, dass eigentlich die eigentlichen Inhalte und die eigentliche Auseinandersetzung total überdeckt. Und das Paradox ist ja ganz oft, dass ganz viel Erfahrungswissen da ist bei Menschen, die Diskriminierung erleben oder die Klassismuserfahrung machen, dass dieses Wissen aber gar keinen Wert zugeschrieben wird. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir über sowas wie Klassismus sprechen, wir zu diesem Punkt kommen, den du ganz am Anfang beschrieben hast, dass Lehrerinnen und Lehrer auch auf einer theoretischen Ebene oft gar nicht wissen, worüber wir sprechen, wenn wir über Klassismus sprechen, und das dann so eine Art von Überforderung darstellt. So, ich habe keine Zeit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das haben wir ja bei ganz vielen Themen in der Antidiskriminierungsarbeit, dass dann solche Sätze kommen wie, wenn ich das in Bezug auf rassismuskritische Arbeit irgendwie, da ist es vielleicht ein bisschen plakativer, so, ja, mit all diesen neuen Begriffen, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus, der Diskurs ist da schon viel weiter und da kommen wir überhaupt nicht hinterher. Und da schwingt ja irgendwie so eine totale Missbalance auch irgendwie mit drin. Wir hören denjenigen mit Erfahrungswissen irgendwie nicht richtig zu oder oft bekommt das keinen Raum. Und gleichzeitig sind LehrerInnen, und nicht nur LehrerInnen, aber viele Menschen mit Diskursen überfordert. Und da könnte es ja eigentlich die perfekte Brücke geben, wenn wir miteinander arbeiten würden. Und gerade in Schule wäre das natürlich schön, wenn das stattfinden würde. Aber dieses Paradox ist dann doch oft irgendwie anstrengend. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch kennst, aber ich glaube, da ist auch so ein Knackpunkt, an dem man irgendwie ran müsste.
Ja, dass man einfach sieht, dass die pädagogische Arbeit und auch mit diversen, vielfältigen Gruppen zu arbeiten, dass das viel mehr Raum bekommen sollte und so die reine Inhaltsvermittlung genau auch nicht mehr so, ist ja auch vom Lernkonzept eigentlich nicht mehr so zeitgemäß Lehren, so eher als Trichtermodell zu verstehen. Eigentlich geht es ja auch viel mehr in eine demokratischere, partizipativere Richtung. Zumindest an den Hochschulen. Ich weiß nicht, ob die Diskurse an Schulen sich ähnlich entwickeln, aber da fände ich wichtig, Antidiskriminierung und gerade eben auch Rassismuskritik viel zentraler zu setzen.
Vielleicht kannst du noch so ein paar Beispiele geben, was du LehrerInnen mit auf den Weg gibst, wenn du Workshops machst in Schulen. Also wie kann man sich denn dem Thema nähern oder was gibst du für Tipps? Das wäre vielleicht ganz schön für Zuhörende, die jetzt dem Gespräch, es geht immer so schnell und die Zeit fliegt, aber wenn du in den Workshops bist und dann am Ende rausgeh, also und die LehrerInnen am Ende rausgehen, was gibst du denen mit auf den Weg?
Ja, also es ist jetzt schwer, so ein wirkliches Rezept oder so zu geben. Das ist bei Diskriminierungskritik immer schwierig, weil es wichtig ist, dass Menschen ihre eigenen Lösungen finden und ich kann da immer keine 5 To-Dos mitgeben. Aber genau, es ist natürlich zentral, über die eigene Benotung nachzudenken und aus klassismuskritischer Perspektive, also sich da wirklich mal zu beobachten, wo man schon Bilder im Kopf hat. Also wenn man denkt, ach, das ist irgendwie eine die Eltern sind ProfessorInnen oder ÄrztInnen, ob man da dann schon gewisse Vorannahmen im Kopf hat über die Leistung der SchülerInnen, weil Benotung am Ende ja auch wieder sehr subjektiv ist und auch durch diskriminierende und klassistische Strukturen geprägt ist. Also sich da wirklich mal zu beobachten, wo man durch die soziale Herkunft der SchülerInnen beeinflusst wird in den eigenen Handlungen, in der eigenen Lehrpraxis, aber eben auch bei der Benotung. Also gerade bei den Punkten, wo man aktiv entscheidet, wer kommt weiter, wer kriegt gute Noten, wem werden weitere Türen geöffnet und wem eben auch nicht, sich da stärker zu reflektieren und zu überlegen, wie kann zum Beispiel Benotung, da gibt es ja auch neuere Konzepte, wie man Benotung auch verstehen kann. Also da nochmal aus einer klassismuskritischen Perspektive zu überlegen, wie kann das eigentlich sozial gerechter gestaltet werden. Und dann ist es natürlich gut mal mit, also man kann auch mal versuchen mit, ja, im Freundinnenkreis mit Kolleginnen, die man schätzt, da natürlich auch über Klassismus ins Gespräch zu kommen, über die eigene Klassenherkunft, über die eigene Klassenposition, da nochmal sich weiter auszutauschen. Das kann ich total empfehlen, sich da wirklich mal Verbündete zu suchen, gerade wenn man irgendwie merkt, also wie gesagt, ich hatte von der einen Lehrerin erzählt, die mich angesprochen hat, die Arbeiterkind ist, aber sich da wirklich auch diskriminiert wird an der Schule, an der sie arbeitet und keine Verbündeten hat, aber da vielleicht zu versuchen, Netzwerke aufzubauen, Verbündete zu finden. Genau, natürlich die ganze Frage auch, wie man Eltern wahrnimmt aufgrund von ihrem sozialen Status, ihrem Einkommen, ihren Bildungsabschlüssen und was man daraus auf die Kinder projiziert, sich davon halt stärker frei zu machen, auch von der Art, wie Menschen sprechen, welche Machtgesten Menschen verwenden, ob Menschen so eher im Hochstatus, also es ist wirklich eine, wenn man da wirklich tiefer reingeht und sich da stärker klassismuskritisch beobachtet, da stellen sich viele Herausforderungen, die man bearbeiten kann. Und ich frage mich auch, ob auch sowas wie eine gegenseitige, sich da auch sozusagen im Kollegium, wenn man auch diskriminierungskritische Kolleginnen hat, ob man da auch so Formen finden kann, wie man sich gegenseitig auch mal kritisiert oder gegenseitig kritisches Feedback gibt, gegenseitig beobachtet.
Ich glaube tatsächlich, dass es an Schulen ein Startpunkt sein kann, überhaupt dafür Räume zu finden, über diese Dinge miteinander auch auf persönlichen Ebenen zu sprechen. Also ich mache diese Arbeit ja jetzt auch schon seit einiger Zeit und ich merke immer, dass informelle Gespräche an ganz vielen Stellen eine größere Wirkmacht haben als so Settings, die ich damit nicht abtun will. Also ich will unter keinen Umständen sagen, dass so ein Fachtag, Workshops und so weiter nichts bringen. Aber ich glaube, dieses, und das ist natürlich gerade an Schulen immer wieder auch eine Zeitfrage und eine Ressourcenfrage. Und die wirkt sich natürlich auch auf unterschiedliche Arten und Weisen aus, dass nämlich oft auch Betroffene natürlich dann diese Arbeit wieder übernehmen. Aber gleichzeitig merke ich schon, dass diese informellen Gespräche öfter noch was nach sich ziehen als bestimmte Settings, die vielleicht vorgegeben sind. Weil ja auch individuelle Ebene zwischen zwei Personen dann doch irgendwie persönlicher ist und dann nach 2-3 Tagen doch nochmal irgendwie so der Hinweis kommt. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Motivation, das immer wieder zu tun, auch wenn man mit den eigenen Energien irgendwie haushalten muss, dass dann oft sowas kommt wie, ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht, weil wir ja letztens beim Kaffee über das und das gesprochen haben und über die und die Person aus der Klasse oder bei der Konferenz dann doch nochmal angemerkt wurde. Und da ist mir doch nochmal der Gedanke XY gekommen und vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Also dem würde ich auf jeden Fall aus meinem Erfahrungswissen auch zustimmen, dass es natürlich irgendwie Zeit und Muße und auch Geduld braucht, aber dass man dann doch immer wieder auch kleine Erfolgserlebnisse hat, ohne ausschließen zu wollen, dass es, um da vielleicht den Kreis zu schließen, auch natürlich politische und institutionelle Entscheidungen braucht, dem Ganzen auch was entgegenzusetzen und natürlich nicht nur die Individuen, ne? Aber da bin ich ja auch bei dem, was du zuvor gesagt hast, dass man irgendwie auch nicht vergessen darf, dass es eine Wirkung hat, wenn man diese Gespräche führt.
Ja, und man kann natürlich auch mit SchülerInnen über das Thema Klassismus ins Gespräch kommen. Ich habe sehr viele junge LeserInnen, auch von auch SchülerInnen, die teilweise AGs gegründet haben. Und einige LehrerInnen haben auch zum Beispiel Zugang verwehrt in ihren Klassen gelesen und haben damit auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, da können auch LehrerInnen oft viel von SchülerInnen lernen und ja, sich da auch kritisches Feedback natürlich einzuholen von SchülerInnen und ja, vielleicht auch mal externe Menschen einzuladen von Initiativen, Wohnungslosen-Selbstvertretung oder Erwerbsloseninitiativen oder Arbeiterkinderreferaten. Das kann ich auch so als ganz konkreten Schritt wirklich empfehlen.
Und zusätzlich würde ich vielleicht noch ergänzen, auch das Wissen der SchülerInnen als Wissen anzuerkennen. Das ist ja auch oft wieder Teil dieses Paradox, über das ich eben gesprochen habe. Nämlich wenn SchülerInnen tatsächlich zu einem Thema mehr wissen, dann ist es oft nicht das Wissen, was wir dann nicht als Wissen anerkennen. Und das ist ja oft auch total seltsam, dass wir auf der einen Seite sagen, die wissen nicht mehr genug und meinen damit eben einen bestimmten Kanon, bildungsbürgerlich geprägtes Wissen und gleichzeitig aber mit dem Wissen, was SchülerInnen mitbringen, einfach überfordert sind. Und sich da vielleicht auch immer wieder mal zurückzunehmen und zu sagen, okay, vielleicht fehlt mir da an der Stelle einfach ein bisschen Input und den hole ich mir jetzt, indem ich einfach mal zuhöre. Das ist, glaube ich, auch immer mal wieder ja so ein selbstreflexiver Moment als Lehrerin zu sagen, ich sage jetzt nicht einfach, das interessiert mich nicht, sondern ich höre tatsächlich hin. Du darfst gerne, wie alle anderen GästInnen auch, eine Hausaufgabe stellen, wenn du möchtest. Aus dem Gespräch heraus, ich würde jetzt mal sagen an LehrerInnen, aber auch gerne an alle anderen, die im weitesten Sinne in pädagogischen Bereichen tätig sind, ja, eine Aufgabe stellen, die vielleicht dazu beitragen kann, dass das Bewusstsein und dann auch das Handeln in Bezug auf Klassismus im Bildungssystem sich in eine Richtung entwickelt, die wir uns wünschen würden oder die du dir wünschen würdest.
Ja. Ich gebe gerne Hausaufgabe, und zwar würde ich einfach alle, die zuhören, auffordern, mal versuchen mit zwei Leuten zu sprechen über das Thema, kennen die Leute den Begriff Klassismus, und auch gern, wenn es passt, zu fragen, was die Klassenherkunft der Person ist und sich darüber auszutauschen.
Ja, ich darf immer nicht kommentieren. Sonst fange ich immer schon an, darüber nachzudenken. Von daher bin ich gespannt. Alle, die das Lust haben zu teilen, was das mit ihnen gemacht hat oder was dabei rumgekommen ist, ich glaube, wir würden uns freuen, davon zu hören, vielleicht unter dem Post der Folge oder so. Ich finde es immer schön, wenn man dann auch ein bisschen mitbekommt, ob Leute das gemacht haben. Und ich denke, das würde dich bestimmt auch interessieren.
Ja, auf jeden Fall.
Und natürlich werde ich deine Bücher verlinken und vielleicht auch noch andere Tipps in die Shownotes packen. Ich kann nur sagen, dass ich total begeistert davon bin und auch schon einen Text im PEDA-Unterricht, also nicht das ganze Buch, aber Ausschnitte gelesen habe. Und ich kann es tatsächlich nur empfehlen, weil es doch auch nochmal so eine andere Perspektive auf Schule aufwirft und es aber verbindet mit nicht nur dem Bildungssystem, sondern eben der Gesellschaft und letztlich auch dem großen Ganzen. Und du arbeitest ja auch intersektional, und ich glaube, das ist total wichtig, den Blick auf Klassismus da nicht aus dem Blick, jetzt habe ich zweimal gesagt, aber zu verlieren. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Arbeit. Es hat mich total gefreut, dass wir das Thema in den Fokus nehmen können.
Ja, danke auch für den Podcast.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, was ihr zurückmeldet. Bis zum nächsten Mal.